In der heutigen Folge unseres Podcasts spreche ich mit unserem Abgeordneten Andreas Geisel aus Lichtenberg. Andreas ist gebürtiger Berliner und Sprecher für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Als langjähriger Abgeordneter und Senator in verschiedenen Funktionen verfügt er über eine Menge politischer Erfahrung. Wir sprechen darüber, welche Unterschiede er sieht zwischen der Arbeit in der Legislative und der Exekutive, welche Bedeutung seine ostdeutsche Sozialisation für ihn hat und ob es für ihn heute noch einen Unterschied macht, wenn er sich im Westteil oder Ostteil unserer Stadt bewegt. Ja, wir sind heute hier mit Andreas Geisel. Andreas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ein alter Hase in der Berliner Politik, wenn ich das mal so sagen darf.
Weder alt noch Hase finde ich gut.
Gut, und du bist schon auf jeden Fall lange dabei, was du meinst. Du bist erfahren, sagen wir es so. Denn du bist seit 2016, also 9 Jahre, bist du Abgeordneter. Davor warst du schon Senator und zwischendurch auch mal Senator mit verschiedenen Zuständigkeiten. Also 3-mal warst du Senator insgesamt. Mich würde interessieren, was siehst du als größten Unterschied zwischen Senator sein und Abgeordneter sein?
Also ich komme ja aus der Exekutive. Ich habe mal angefangen als Bezirksstadtrat, da war ich 28 oder 29, da war ich Baustadtrat in Lichtenberg und habe mich dann ganz lange in der Bezirkspolitik aufgehalten, bis ich Bürgermeister geworden bin. Und ich habe mich immer als Mann der Exekutive verstanden, also als jemand, der Dinge umsetzt. Und aber das Parlament geschaut, naja, die haben Ideen, aber es kommt aufs Machen an. Inzwischen genieße ich im Parlament auch das Recht der feinen Rede und der Unabhängigkeit, die man im Parlament auch vom Senat haben kann. Es ist eine andere Rolle, hat aber auch Reize. Und es ist ein normaler demokratischer Vorgang, dass eben solche exekutiven Funktionen, als sich nur zeigt, die gehen die Mandate im Parlament ja auf.
Hm. Also da würdest du sagen, Exekutive und Legislative, klar, es gibt Unterschiede. Aber würdest du sagen, eins ist besser? Also du hast gesagt, als Macher findet man sich eigentlich eher auf der Exekutive. Das werden natürlich die Parlamentarier nicht gerne hören.
Naja, aber zur Ehrlichkeit gehört schon dazu, dass es schon Ziel von politischen Kandidaturen ist, auch Einfluss und Macht zu bekommen, um Dinge tatsächlich real zu verändern zu können. Und ja, ich habe schon ganz gerne in der Exekutive gearbeitet. Es ist eine andere Rolle und das, ich glaube, das macht dann auch die Stärke von Demokratie aus, wenn du dann auch mal wieder einen Schritt zurückgehst und Dinge mit anderen Augen siehst, aus der Perspektive von Parlamentariern siehst. Ich versuche auch in Karlshorst in meinem Wahlkreis unterwegs zu sein und mit Menschen zu sprechen. Gegenüber von mir wohnt beispielsweise meine Schwester, die hat mit Politik relativ wenig zu tun. Bei der teste ich immer gerne mal an, ob Themen überhaupt ankommen, ob sie sowas wahrgenommen hat, Praxistest, was sie dazu denkt. So verschiedene Perspektiven sind okay. Aber wenn du mich fragst, was hat der Spaß gemacht? Ich mache unheimlich gerne Politik. Und als ich nicht mehr Senator war, 2023, habe ich mich gefragt, naja, gehe ich jetzt nach Hause? Also,
um was ganz anderes
zu machen. Aber dafür, ehrlich gesagt, mache ich Politik mit zu viel Leidenschaft. Und zum Schluss habe ich mir dann gesagt, na, Schluss ist noch nicht. Aber ich habe mir dann gesagt, naja, es kommt aufs Engagement an und nicht aufs Amt. Und dieses Engagement, das habe ich nach wie vor. Sie sind brennen und Dinge verändern, weil das habe ich nach wie vor.
Ist es vielleicht, wenn man in der Legislative ist, als Parlamentarier, ist man dann auch häufiger im Wahlkreis, in seinem eigenen Wahlkreis, als vorher, als man, weil man vielleicht gar nicht die Zeit hat oder aus anderen Gründen. Ist da so ein Unterschied, also dieser Kontakt mit den Menschen wirklich?
Ja, als Senator wirst du 7.30 Uhr zu Hause abgeholt. Da klingelt es an der Tür. Da stehen dann schon Leute, packen dich ins Auto. Im Auto, da ist ja mal ein Dienstwagen, hast einen Dienstwagen. Ja, und alle sagen, oh, da hat ein Dienstwagen. Die Realität ist, du kommst in den Dienstwagen rein, da stehen 2 große Aktenkoffer, so wie Schifferklaviere, voller Akten. Dann wühlst du dich da durch, weil du zwischendurch gar keine Zeit hast, im Büro normal zu arbeiten und dann abzudenken. Das findet eigentlich im Auto statt. Und so gegen 22.15 Uhr bist du dann wieder zu Hause.
So ganz.
Und eigentlich bist du grundsätzlich ausgeplant und gibst deinen Terminplan und denkst, ja, ist ab. Und Privatleben planst du dann 2 oder 3 Wochen im Vorraum. Also es hat durchaus auch Nachteile, aber die Chance, diese Stadt zu gestalten und Dinge zu verändern, das ist, hat schon was. Und insofern war ich da in ganz Berlin unterwegs. Ich habe immer gedacht, ich bin Berliner und kenne mich auch. Aber du stellst dann fest, wenn du in der Stadt unterwegs bist, wie viele Ecken du da nicht gesehen hast. Also so fand ich es nicht. War selten ein Kassel, so eigentlich nur zum Schlafen da.
Gut, dann freut sich jetzt deine Familie, hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit jetzt als vorher. Du hast es gerade angesprochen, du bist Berliner, du bist gebürtiger Ostberliner und bist ja jetzt auch Sprecher für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Mich würde interessieren, wie präsent und wie wichtig ist diese ostdeutsche Prägung für dich heute noch?
Naja, ambivalent. Eigentlich habe ich mein ganzes Arbeitsleben in der Bundesrepublik verbracht. Ich war knapp 23 beim Mauerfall und insofern war es der richtige Zeitpunkt. Ich habe mal in der Rede im Parlament dazu gesagt, das war das Glück meines Lebens. Ich habe Perspektiven bekommen, an die ich vorher nie zu glauben wagte. Also insofern ist meine eigentliche Arbeitsprägung, Lebensprägung in der Bundesrepublik. Aber die Frage, wie ich politisch geworden bin und gemerkt habe, dass ich in Freiheit und Demokratie leben will, das liegt schon in DDR-Zeiten. Ich komme aus einem relativ DDR-nahen Elternhaus, bin so erzogen worden, bin mit 16 Kandidat der SED geworden, war dann mit 19 SED-Mitglied und bin im Grünsommer, Juni 1989, also noch vor der Mauer, wieder ausgetreten, nachdem die DDR-Volkskammer zur Niederschlagung dieses Aufstands am Platz des Himmlischen Friedens applaudiert hatte. Das fand mein Vater nicht gut. Konnte mein Vater nicht gut, weil er die Befürchtung hatte, dass ich mir damit meine Lebensperspektive verbaue, weil niemand wusste, dass die Mauer fällt. Aber er keine Ahnung hatte, dass aus mir so viel. Er wollte gerne, dass sein Kind überhaupt eine berufliche Perspektive hat und die hätte ich mir damit bodenmütig verdorben. Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr bereit war zum Ende der DDR, nicht mehr bereit war, diese Einschränkung hinzunehmen und mir vorschreiben zu lassen, was ich denke, was ich sage, wie ich leben will. Weißt du, diese eine frühe Kindheitsprägung von mir ist meine Mutter, die sagt, nicht so laut, die Nachbarn können uns hören.
Bei einer Diskussion war das, oder?
Mein Vater erzählte politische Witze, war zwar DDR-nah, wusste aber, was man zu Hause sagen kann. Also diese Persönlichkeitsspaltung, die du in der Diktatur hast, dass du offiziell das eine sagst und du warst zu Hause unter Freunden des anderen. Und wenn wir zu laut wurden, wenn er zu laut wurde, kam meine Mutter immer, die Nachbarn können uns hören. Und ich habe mir gedacht, oh, die Nachbarn können uns hören, was will sie jetzt? Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, wie viele Menschen, die zu Hause politische Witze erzählt haben, sich bei der Stadtsicherheit wieder befunden haben. Und ich kannte das Untersuchungsgefängnis in Hohenschönhausen noch nicht und habe erst nach Mauerfall gesehen, welche Entwicklung das hätte nehmen können. Das habe ich übrigens auch bei meinem Austritt aus der SED noch nicht gewusst oder geahnt. Aber ich wusste, dass es für mich nicht so weitergehen kann. Und das lässt mich heute sensibler sein bei Einschränkungen von Freiheitsrechten, bei der Frage, wie stabil ist unsere Demokratie. Ich glaube, das kommt so aus frühen Kindheitsprägungen. Und heute, meine Frau kommt aus dem Westen, aus Niedersachsen. Unsere beiden Kinder sind quasi Kinder der deutschen Einheit. Und wir waren mal vor ein paar Jahren am Checkpoint Charlie, da steht so diese Rotunde, die den damaligen Grenzverlauf nachbildet. Ja, ganz interessant war das zu sehen. Wir sind reingegangen und unsere Kinder mitgenommen, damit die mal sehen, warum sie es gibt und wie es denn vorher war.
Diese 3D-Installation,
das ist ziemlich beeindruckend. Und wir sind reingegangen, meine Frau und ich, wir haben ein bisschen geweint und gedacht, da, wenn es das noch gäbe, gäbe es uns nicht und gäbe es die Kinder nicht. Und die waren aber völlig unbeeindruckt. Die saßen mit Kopfhörern letztendlich am Eingang und für die war das so weit weg wie 7-jähriger Krieg, 30-jähriger Krieg.
Selbstverständlichkeit auch.
Selbstverständlichkeit. Das hat mich ein bisschen geärgert. Andererseits muss ich sagen, ist auch gut so. Ist auch gut so. Das zeigt, dass Zeit vergangen ist. Und dass diese DDR-Prägungen sich Stück für Stück auflösen und in Berlin eigentlich kaum noch zu sehen sind. Bis auf die Unterschiede, die es nach wie vor gibt. Unterschiede in der Einkommenssituation, im Rentensystem, Unterschiede im Vermögen, Unterschiede in der politischen Anerkennung, Unterschiede in der Frage, wer kann Führungsfunktionen übernehmen, wer kann das nicht. Du hast mich angesprochen, ich habe eine Ostberliner Prägung. Ich bin immer der Senator aus Ostberlin gewesen. Bei den Senatoren aus dem Westteil wurde nie gesagt, dass wir irgendwo im Saarland oder Nordrhein-Westfalen. Also solche Unterschiede gibt es nach wie vor. Ich will die für mich aber nicht überbewerten. Ich bin, ehrlich gesagt, ich komme daher. Ich mag aber diese Ostalgie-Nummer überhaupt nicht.
Kann ich nicht sagen. Aber würdest du denn dann sagen, das ist ja individuell sicherlich verschieden, aber oft wird ja darüber gesprochen, es gibt so eine ostdeutsche Seele, die man dann auch in vielerlei Hinsicht, das kann Ostalgie sein, aber das kann auch, wenn wir es über das Politische reden, und dann ja auch oft in dem negativen Sinn gemeint, wie die AfD ist viel stärker im Osten als im Westen, so Sarahs Verein ist viel stärker als, also im Osten als im Westen, so eine Russland-Freundlichkeit hat man dann viel, viel stärker dort. Also es sind ja sehr negative Sachen, die damit auch dann verbunden werden oder so zugeschrieben werden. Würdest du sagen, also sowas gibt es und das kommt jetzt aus der Prägung, das kommt aus den unterschiedlichen Erfahrungen, weil man diese Diktaturerfahrung hatte, oder gibt es das eigentlich so nicht? Und es sind andere Phänomene durch den Strukturwandel, durch die Einkommensunterschiede und so. Da sind eher in den sozioökonomischen Punkten eher die Ursachen zu finden.
Das ist eine ganz schwere Frage, weil ich dieses Ostgezeter, dieses Gejammer nicht mag, sondern hat dem Motto, wir hatten ja nichts und diese Geschichten.
Das hört man ja immer.
Ja, mag ich überhaupt nicht. Halt das auch für Quatsch. Und wer mal durch die neuen Bundesländer fährt und sich die Infrastruktur im Ostharz anschaut, im Unterschied zum Westharz, der weiß, dass eine ganze Menge passiert ist. Gerade im letzten und vorletzten Jahr hat es wieder eine heftige Diskussion gegeben, Feuilleton und Bücher sind erschienen und das BSW lebt davon. In der Zeit im Irrlicht, da dort mal hin und her und versucht auf dieser Welle zu schwimmen. Das liegt mir nicht, weil das klingt so nach, früher war alles besser und wir haben uns in der DDR lieb gehabt. Und der Zusammenschluss war enger. Ja, das blendet aus, dass es 100.000 Spitzel gab. Und die Nachbarn können uns hören. Und mag sein, dass die sozialen Unterschiede geringer waren, aber soziale Unterschiede bei fehlender Freiheit. Ich mag nicht, dass diese Ostalgie-Diskussion verdeckt, dass eine Diktatur war und dass du eben nicht sagen konntest, was du wolltest und nicht lesen konntest, was du wolltest und nicht die Welt, also wir haben zwar über Weltanschauungen gesprochen, durften aber die Welt nicht anschauen. Und ehrlich gesagt, bin wirklich froh, dass das vorbei ist. Und dann kommt die andere Seite. Das sind diese sozioökonomischen Unterschiede, die es nach wie vor gibt. Wenn du dir mal anschaust, wie die Eigentumsquoten in der DDR war, fast nicht vorhanden. Und damit setzt 35 Jahre nach Mauerfall auch die Frage eben steht, von Erbschaften oder Vermögensübertragungen, dann stellst du fest, dass im Osten eigentlich nichts zu erben da ist und dass das Vermögen im Osten vielleicht bei ein paar wenigen ist, aber dass im Durchschnitt die finanziellen Hintergründe im Osten viel, viel schlechter sind als in den alten Bundesländern. Und da wird dann deutlich, dass diese deutsche Trennung, diese deutsche Teilung auch 35 Jahre danach noch Auswirkungen hat und dass diese Auswirkungen auch in der nächsten und in der übernächsten Generation zu spüren sein werden. Wir waren gerade am vergangenen Wochenende auf Klausurtagung in Dresden, da sprach Petra Köpping,
ja,
und hat berichtet, 80% der Häuser in Leipzig sind in westdeutschem Eigentum und 80% der Immobilien in Dresden sind in westdeutschem Eigentum. Wenn du nach Leipzig fährst, haben die einen ganz hervorragenden Oberbürgermeister aus Nordrhein-Westfalen und die haben einen ganz hervorragenden Feuerwehrchef aus den alten Bundesländern und die haben einen ganz hervorragenden Polizeichef aus den alten Bundesländern und die haben ganz hervorragende Bankchefs aus den alten Bundesländern und die haben, ich kann die Liste brauchen. Ja, und das macht das den Menschen. Das macht was mit den Menschen und die Unterschiede bleiben deutlich. Und 2016, noch weniger als 10 Jahre, war die Arbeitslosenquote in Sachsen bei 35%. 35%. Muss man sich mal vorstellen.
Extrem.
Und das macht was mit den Menschen. Und deshalb glaube ich, dass solche Prägungen nicht durch eigenes Erleben bestehen, weil es ist 35 Jahre her. Aber dass die Folgen der deutschen Teilung noch zu spüren sind und dass die in den neuen Bundesländern schon noch heftiger zu spüren sind. Weißt du, was mit mir macht, ist, ich habe meine Rede, das ist jetzt Selbstkritik an der SPD, aber muss ja sprechen hier mal über Wahrheit. Ich habe eine Rede eines ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten gehört, der über die europäische Einigung sprach und über seine Prägung in Würselen und mit der Europäischen Union. Und er hat dann über die Verhandlungen mit Frankreich gesprochen und wie die Europäische Union zusammenwuchs. Und er redete 15 Minuten, er redete 20 Minuten und 25 Minuten. Und dann gab es den Schlussapplaus. Ich kam gar nicht vor. In einer knappen halben Stunde deutsches Zusammenwachsen in Europa kam ich nicht vor. Mein Teil, also ich hätte dann erzählen können über den Warschauer Vertrag und wie das mit der Mauerfall war und wie es mit dem Kalten Krieg war. Aber ich fand gar nicht in Europa statt. Und ehrlich gesagt, ich sehe mich als Deutscher und ich würde gerne im Museum für deutsche Geschichte hier in Berlin vorkommen und nicht im DDR-Museum 150 Meter daneben. Und jetzt kann ich sagen, jetzt hier sitzend, meine Prägung ist, meine berufliche Prägung ist in der Bundesrepublik entstanden. Aber klar spüre ich sowas. Ich kann mir ein größeres Auto leisten, aber gehöre ich politisch auch dazu? Deutsch für mich persönlich ja. Ja. Aber uns muss klar sein, dass dieser patriarchalische Blick der alten Bundesländer auf die neuen Bundesländer dazu führt, dass es in den neuen Bundesländern Gefühle gibt, die denen zeigen das mal.
Und das vererbt sich ja auch. Also,
ne? Und das wird zu Hause berichtet. Und ich weiß auch noch, wie mein Vater, der sehr prägend für mich war, nach 1990 plötzlich arbeitslos zu Hause saß und nachmittags Talkshows guckte, weil er überflüssig geworden war und was das mit ihm gemacht hat. So, und trotzdem musst du heute nicht da sitzen und sagen, ach, was waren das für schöne Zeiten? Oder nur der Westen ist schuld daran oder ähnliches. Nee, zusammenwachsen ist schon nicht so einfach und Demokratie ist nicht so einfach. Aber dafür demokratische Werte aufgeben und sich an Diktaturen in Russland anschmiegen, zu sagen, ah, war das schön, als wir noch mit der Sowjetunion befreundet waren. Und sollen die Ukrainer doch möglichst jetzt mal bald ihren Widerstand aufgeben, dann haben wir wieder billige Energiepreise und haben wir endlich ja wieder Ruhe und so. Das ist mir fremd. Und deswegen, fürs Zusammenwachsen brauchst du Bemühungen auf beiden Seiten und Verständnis auf beiden Seiten und Zuhören auf beiden Seiten. Und seitdem ich in der gesamten Bundesrepublik unterwegs bin und auch mal im Saarland war, weiß ich, materiell ist in den neuen Bundesländern unheimlich viel passiert. Auch Berlin hat sich unglaublich gut entwickelt. Das kommt mir immer erst so wieder in Erinnerung, wenn ich so alte Schwarz-Weiß-Fotos mal anschaue oder mal Filme aus den 90ern sehe, wie runtergerobbt Berlin war. Ost-Berlin noch mehr als West-Berlin. Da ist schon viel passiert. Deswegen sage ich, wir haben in den vergangenen 35 Jahren schon viel geschafft. Wir haben ganz viel geschafft. Wir müssen aufpassen, dass wir das bewahren. Materiell bewahren, durch eine gute Wirtschaftspolitik und durch gerechte Löhne, gute Löhne. Aber auch mit sorgsamem Umgang mit demokratischen Errungenschaften. Das gibt man nicht leichtfertig auf. Mhm. Gerade weil ich es erlebt habe, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und dass es auch Leben ohne Demokratie gibt und welche Auswirkungen das hat. Gibt man das jetzt nicht selbstständig, also so, gibt man das nicht einfach leichtfertig auf?
Mhm. Das meinst du selbstverständlich auch in dieser Vergleich mit dem Saarland, ohne das Saarland jetzt hier irgendwie schlecht reden zu wollen.
Ich will das Saarland nicht.
Aber bei Sauminfrastruktur eben auch schwierig. Ich war auch da und
gibt mich gewundert. Es gibt auch schwierige Gegenden in Deutschland und das Saarland hat es nicht ganz einfach.
Ja, auch. Würde ich mal wegen des
Wetterfalls. Bestimmt ein wunderschönes Land.
Ja, aber das war mir auch aufgefallen, dass man sagt, Mensch, das würde man so nicht unbedingt von einem westdeutschen Bundesland so erwarten, ne? Wie die Infrastruktur da teilweise ist. Das war auch, ich auch ziemlich deutlich. Vielleicht zum Schluss noch, wir haben jetzt groß geredet über das Gesamtdeutsche. Vielleicht für Berlin nochmal, denn du bist ja Berliner, hast auch ja schon was gesagt über das Zusammenwachsen generell in Berlin. Fällt dir das jetzt noch? Also du hast auch gesagt, klar, die Vermögenswerte und so, aber wenn du durch Berlin gehst, einfach so, fällt dir das noch auf? Also weißt du immer irgendwie im Kopf, ich bin jetzt im Osten, im ehemaligen und jetzt im Westen. Also ist dir das irgendwie präsent oder gehst du heute einfach so dadurch, es ist egal, wir machen heute einen Familienausflug, du wohnst ja ins Karlshorst, machen wir heute mal nach Spandau oder ach, jetzt bin ich ja in Friedrichshain-Kreuzberg, das sind ja dann zwei ehemalige, ne? Einer Westen, einer Osten, das ist alles einfach, das geht ineinander über. Oder ist dir das irgendwie anhand von Bauwerken, anhand von den Laternen, die ja teilweise noch anders sind in den Straßen, ist dir das irgendwie bewusst oder geht das einfach so ganz ineinander über heute?
Ich bin Berliner. Das ist mir, also Berlin wächst zusammen. Man muss dazu sagen, auch so eine Erinnerung, am 9. November 1989 war das erste Mal im Westteil der Stadt, weil ich habe damals in Dresden studiert, als die Mauer gefallen ist und war deshalb nicht gleich am ersten Tag in Berlin. Und dann gehe ich bei der Sonnenallee über die Straße und stelle fest, die Granitplatten in der Sonnenallee, der Straßenbelag im Westteil der Stadt ist der gleiche wie in Ost-Berlin. Weil Rost der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammte. Das heißt, du siehst das im Straßenbild nicht wirklich. Und so groß sind die Unterschiede zwischen dem Ostteil und dem Westteil jetzt 35 Jahre nach Mauerfall nicht mehr. Also insofern, ich lebe in ganz Berlin. Ich glaube, ich weiß natürlich theoretisch, dass Friedrichshain früher zum Osten gehörte. Aber inzwischen hat auch die Vermischung der Bevölkerung durch Umzüge so weit stattgefunden. Meine Töchter wohnen heute in Schmargendorf in Neukölln und bin da ganz normal. Macht für mich keinen Unterschied.
Also könntest du auch, wenn ihr mal umziehen wollt von Karlshorst, Reinickendorf, Spandau, wäre gar kein Problem für dich.
Ich will nicht umziehen, aber wäre für mich kein Problem.
Naja, das ist gut, ja. Das nehmen wir vielleicht als Schlusswort. Berlin ist zusammengewachsen, Berlin wächst immer zusammen. Auch durch die ganze Internationalisierung ist Berlin ja heute natürlich was ganz anderes. Ich glaube, dann ist es auch für die Leute völlig wurscht, ob es ehemalige Osten oder Westen war.
Ja, ich glaube, die Unterschiede sind heute zwischen Außenstadtbezirken und Innenstadtbezirken größer. Und wenn wir Politik für die ganze Stadt machen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur den Potsdamer Platz im Auge haben und die Innenstadtbezirke, sondern ein Augenmerk darauf haben, dass Berlin für die Berlinerinnen und Berliner lebenswert bleibt. Für die Menschen, die hier leben, die hier arbeiten, die müssen wir im Auge haben. Das ist nicht ganz einfach, weil in der öffentlichen, also noch, du hast mich ja vorhin gefragt, wie das als Senator war, fällt mir gerade auf. Als ich das erste Mal Senator für Stadtentwicklung war, 2014 als Nachfolger von Michael Müller, komme ich in die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in der Württembergischen Straße rein und sehe Stadtkarten von Berlin. Waren überall in der Senatsverwaltung ausgestellt, im Foyer bis in mein Büro hinein. Mein Wohnort war darauf überhaupt nicht verzeichnet. Die Senatsverwaltung hatte Karten, die konzentrierten sich ausschließlich auf die Innenstadt von Berlin. Habe ich alle abhängen lassen und durch Gesamtberliner Karten ersetzen lassen, weil ich möchte, dass wir die gesamte Stadt im Auge behalten. Und die Menschen merken, ob du dich auf den Potsdamer Platz konzentrierst oder auf ihre Wohnbezirke, ob du Politik für sie machst oder Politik für die Innenstadt machst oder Politik für die Hochglanzfotos machst. Ich halte das, diese Frage der Authentizität für enorm wichtig und glaube, dass das auch die Frage ist, ob Politik bei den Menschen ankommt, ob sie sie als ehrlich und offen empfinden oder merken, dass sie eigentlich nur für andere gemacht wird und die nicht interessieren. So ein Punkt, auf den wir mal achten müssen.
Und die Karten hängen heute noch da. Also der Nachfolger heute, Christian Gäbler, hat die noch.
Hat Gesamt-Berliner Karten hängen, die ich damals habe aufhängen lassen, ja.
Das ist gut, das ist wichtig, dann haben sie gleich auch als Karte den Blick. Ja, Andreas, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du diese Einblicke gegeben hast. Wir hören uns auf jeden Fall auch nochmal wieder. Und ja, erstmal viel Spaß weiterhin im Parlament und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.